ist so eindrücklich, wenn man das so hört, Berichte zum Tag der verfolgten Kirche. Und es geht euch wohl gleich wie mir, oder? Man ist so ohnmächtig. Es passt irgendwie so nicht. Also haben wir da nicht Gott auf unserer Seite und der müsste doch helfen und eingreifen und gleichzeitig hört man dann solche Berichte oder sieht eben solche Reportagen. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und wie bringen wir jetzt das hin? Also würde unser Glauben doch nicht etwas anderes ausstrahlen als so Verfolgung, als dieser Terrorismus. Wie bringen wir das zusammen? Jesus hat gesagt seinen Jüngern damals vor 2000 Jahren, ich gehe jetzt zurück zum Vater im Himmel. Und jetzt seid ihr da mal eine Runde alleine. Und jetzt hat er gesagt, wie das jetzt läuft bei diesem Alleine-Sein. Und dazu hat er die Abschiedsreden gegeben. Johannes 13 bis Johannes 17, wo er eben den Jüngern jetzt erklärt hat, wie läuft jetzt das in der Verfolgung. In Kapitel 17, da betet Jesus zum Vater und sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Da betet Jesus und in einer Selbstverständlichkeit sagt er, die Welt hasst euch. Und ich denke, das, was wir vorhin gerade gesehen haben, ist ein Ausdruck davon. Die Welt hasst. Ich zeige das nochmals mit dieser Grafik, die ich schon mal gezeigt habe. Oder sagen wir, da ist der Mensch, der lebt und da stirbt dieser Mensch. Und wenn jetzt ein Mensch beginnt, an Jesus Christus zu glauben, Nachfolger wird von Jesus, dann werden wir wiedergeboren und von dem Zeitpunkt an läuft eine andere Zeitachse. Jetzt sind wir da schon halb im Himmel. Gleichzeitig sind wir aber noch halb auf der Erde. Und das, was jetzt Jesus da sagt, bringt das eben gerade zum Ausdruck. Er sagt, ja, ihr seid zwar noch auf dieser Erde, aber nicht mehr von dieser Erde. Ja, ja, wir sind schon noch Erdenbürger, aber gleichzeitig jetzt eben auch Himmelsbürger. Und das beides gleichzeitig zu haben, das führt dazu, dass die Welt die Kirche hasst. Oder jetzt sind wir da mittendrin. Sagen wir, das sind jetzt da wir als Person und jetzt ist da entsprechender Druck. Und jetzt erklärt Jesus, ja, wie funktioniert jetzt das? Wie kann ich jetzt dieses Leben da führen, wenn das Neue zwar da ist, aber das Alte noch da? Und gerade diese Dekoration, die heute noch da ist, bringt das ja zum Ausdruck. Auf der einen Seite das Weiß, der Himmel. Auf der anderen Seite ist aber immer noch das Leiden da, das Gehasstsein. Die Verfolgung. Ja, wie leben wir jetzt da drinnen? Ja, das Leben, das ist jetzt diese Bahn hin zum Kreuz. Wie können wir jetzt da überleben? Und Jesus erklärt das. In der Abschiedsrede, dort Kapitel 14, Vers 1, sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubet an Gott und glaubet an mich. Ja, warum muss Jesus das sagen? Weil hier eben Dinge sind, die uns erschrecken. Und um uns jetzt Mut zu machen, fährt er dann weiter in Vers 3 und sagt, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ah, da ist also Druck. Und das ist Standard. Oder wir würden sagen, ja, aber das passt doch nicht. Es müsste doch anders sein. Und Gott müsste doch helfen. Und warum greift er dann nicht ein? Wo Jesus sagt, nein, so ist es. Da ist auch Druck da. Und das ist jetzt nicht voller baulich. Wollen wir nicht lieber etwas hören von Ermutigung und Gott gibt es? Aber das sind eben auch Bibelstellen, die da stehen. Und wenn wir diese so ausklammern, dann passt dann das komplett nicht zusammen, wenn dann plötzlich eben doch Verfolgung ist. Aber jetzt sagt Jesus, ich gehe euch mal vorweg. Jesus ist da im Himmel. Er ist schon auf der anderen Seite. Und jetzt sagt er, ich bereite euch da etwas vor. Eine Stätte, eine Wohnung. Da werden wir hinkommen. Das bedeutet, der Druck, der jetzt da ist, das ist nicht das Letzte. sondern er gibt uns eine Perspektive über das Jetzt hinaus. Und er sagt, schaut mal, ich komme dann wieder. Naja, dauert vielleicht noch ein Weilchen, wir wissen es ja nicht. Aber vielleicht sterben Menschen, ja gut, dann sieht man bereits die Herrlichkeit Gottes und eines Tages kommt er wieder, ja, dann werden wir alle gleichzeitig dann Jesus sehen. Und da öffnet er uns die Perspektive in eine Dimension hinein, die wir so als Menschen ja heute noch gar nicht so sehen können. Und dann fährt Jesus weiter in den Abschiedsreden. Er kommt zu Johannes 15, dort Vers 4 und erklärt das so mit einem Gleichnis. Wie können wir da überleben? Und jetzt nimmt er so das Bild vom Weinstock und den Reben. Und jetzt sagt er, ja, wir als Menschen, die an Jesus glauben, sind diese Trauben, sage ich jetzt mal. Und die Traube hat ein Ding, dass jetzt Saft gezogen wird von der Rebe. Das ist die Aufgabe. Wie können wir da überleben auf diesem Weg hin zum Kreuz, indem wir gleichnishaft Saft aus Jesus herausziehen. Er hat genügend Saft. Unser Job ist zu saugen, aufzunehmen, dass wir aus dieser Fülle leben können, damit wir da überleben können. Aus dem Saft ziehen. Und dann geht Jesus aus dem Gleichnis heraus und übersetzt das. Ja, was meine ich jetzt konkret? Er sagt dann im Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Ah, also jetzt spricht er da von einem Geist. Er sagt, ich gehe zurück in den Himmel, ihr seid jetzt da vorübergehend mal eine Runde alleine, aber nein, stopp, ihr seid nicht alleine, weil ich euch den Heiligen Geist sende. Also Jesus sagt, ich werde, wenn ihr an mich glaubt, in euch wohnen. Der Heilige Geist wohnt dann da drinnen. Und jetzt haben wir natürlich ein ganz riesiges Privileg. Dieser Geist da drinnen kann uns niemand nehmen. Da kann der Druck noch so groß sein. Und Häuser gehen kaputt. Und alles wird mir geraubt, um des Glaubens willen. Aber das, was da drinnen im Herzen ist, das kann uns niemand rauben. Das heißt, dass ich weiterhin Saft ziehen kann, um im Gleichnis zu reden. Dass ich nahe verbunden bin mit dem, was da drinnen ist. Das kann mir niemand nehmen. Und das bedeutet, dass jetzt da im Herzen drin etwas wohnt, was bereits in die Zukunft reicht. Also die Zukunft, das, was dann kommt, das trage ich bereits im Herzen drinnen. Und jetzt gibt uns das Jesus als Werkzeug, um zu überleben. Er sagt, der Tröster wird kommen, dieser Geist von Gott. Der Tröster, der Paraklet, wie man das vom griechischen Urtext sagen würde. Parakaleo, dieses Verb, übersetzt man mit ermahnen, aber auch ermutigen oder hier jetzt eben trösten. Kaleo heißt rufen, Parakaleo heißt hinzurufen. Ich sag's mal mit einem Bild von heute, den Wagen wieder auf die Schiene heben. Und genau das macht der Heilige Geist in uns. Er hilft uns, immer wieder auf die Schiene zu kommen. Wir haben ja gesehen in 14, Vers 1, Johannes 14, 1, euer Herz erschrecke nicht. Das heißt, wir kippen immer wieder mal so ein bisschen weg. Da ist dann dieser Druck und dann schnallert man es nicht mehr und warum denn und all die Fragen, das Verzweifeltsein. Und jetzt in der Situation wieder auf die Schiene kommen. Der Heilige Geist, der uns wieder ausrichtet auf diesen Gott. Er sagt ja hier, dass der Heilige Geist Zeugnis gibt vom Vater. Das heißt, der Heilige Geist weist da auf Jesus hin, dass diese Verbindung da ist. Ich habe etwas im Herzen, was etwas von einer anderen Welt ist, nämlich vom Himmel. Und jetzt zeugt der Heilige Geist von Jesus. Ja, wie macht er das? Oder der Heilige Geist ist ja der Heilige Geist, der vor 2000 Jahren das Neue Testament den Autoren eingegeben hat. Also der Heilige Geist hat das eingehaucht, dass die wussten, was zu schreiben ist. Und wenn ich jetzt heute, 2000 Jahre später, die Bibel lese, dann erklärt mir derselbe Heilige Geist, wie das damals gemeint war. Hey, wir haben da etwas an Weltliteratur, das gibt es sonst nicht. Wir haben da etwas, was in uns drin, der Heilige Geist erklärt, wie es gemeint ist. Das gibt es sonst nicht in der Weltliteratur. Das heißt, wenn ich jetzt die Bibel lese, dann entsteht eben das, dass der Heilige Geist uns auf Jesus weist und wir immer stabiler in unseren Herzen werden. Dass wenn der Druck eben da ist, und der ist da und dort eben da, dass wir stabil sein können. Also, der Heilige Geist überführt. Ja, noch mehr, im Kapitel 16, 9 sagt er dann, der Heilige Geist redet auch zur Welt. Das heißt, zu den Menschen, die da jetzt am Drücken sind. Und er sagt, der Heilige Geist deckt auf über Gerechtigkeit, über Sünde, über Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist spricht sogar zu den Menschen, die gerade jetzt, vielleicht gerade noch gegen mich sind. Und jetzt auch damit rechnen, dass ich eben nicht alleine bin, sondern dass es Gott sieht. Und es gibt auch Berichte, und wir haben es auch ein bisschen im Video gesehen, dass Menschen dann merken, opla, das ist ja anders. Oder sagen wir der Saulus, der dann später der Apostel Paulus wurde. Das war so ein Typ, überzeugt davon, es muss anders sein. Aber Gott hat ihn überführt. Der hat etwas entdeckt und durch das hatte die Christenheit dann etwas aufatmen können. Jesus fährt dann weiter in Johannes 16, Vers 1. Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Ah, da ist dieser Druck und jetzt ist die Gefahr, dass man zu Fall kommt. Muss ja nicht gleich heißen, dass ich jetzt absage von meinem Glauben, aber dass ich unsicher werde, dass ich die Dinge nicht einordnen kann, das ist sehr wohl da. Und ich habe mir überlegt, ja, wie ist es denn bei uns? Oder? Ich meine, du hast da 2.500 Kilometer uns weggenommen. Ja, haben wir das heute auch? Haben wir hier und heute Verfolgung? Oder wir würden sagen, ja, nein, nicht, denn so wie wir es gesehen haben, haben wir es ja tatsächlich nicht. Und trotzdem meine ich, Verfolgung ist auch da. Verfolgung ist auch in unserer Zeit drinnen. Ich meine, was für ein Bild hat die Gesellschaft von der Kirche? Und dann merken wir, ah, all die Missbrauchsskandale, die da gewesen sind, das macht nicht unbedingt den besten Ruf. So, dass Menschen eine Schublade haben, Kirche gleich so, das sind alles so und so weiter. Oder vielleicht gerade als Freikirche. Ja, da sind wir manchmal bekannt dafür, dass wir mit dem Finger auf Menschen zeigen, wenn sie nicht ganz unserer Tradition entsprechen. Ja, das ist ein Bild, das die Gesellschaft hat, auch wenn es im Einzelnen total nicht so stimmt. Aber das ist ein Bild, das da ist und das hat Einfluss auch auf uns heute. Dass Menschen nicht einfach sagen, oh, Kirche, so gut. Sondern dass man sagt, du gehörst doch da auch zu den Komischen da, hä? Sekte oder irgendwie so. Und plötzlich merken wir, das haben wir da auch. Nicht vielleicht körperlich, aber dass Verfolgung da ist, das ist auch bei uns. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist normal. Jesus, obwohl der ja nie etwas Negatives gemacht hat, wurde verfolgt. Er wurde gehasst. Und zwar nicht, weil er etwas Falsches gemacht hat, sondern weil er eben gerade den Weg mit Gott gegangen ist. Und darum, das werden wir auch erleben, dass da Hass ist. Jesus fährt weiter in Vers 20, der Knecht, also wir, sind nicht größer als sein Herr, also Jesus. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist ganz normal. Also wir müssen fast schon umgekehrt sagen, wenn wir überhaupt nie Verfolgung erleben, was stimmt nicht? Denn das Normale ist, dass auch Verfolgung da ist. Und wir merken, ja, das haben wir jetzt schon nicht ganz so gern. Müsste Verkündigung nicht erbaulich sein und wir gehen und wir glauben und Gott ist der Starke, dann passt so etwas nicht. Aber vielleicht gerade deswegen haben wir ja den Tag der verfolgten Kirche, dass wir uns wieder mal bewusst werden, das ist auch eine Realität und das gehört dazu. Jesus spricht ganz normal davon, so wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja, wie werden wir denn heute verfolgt? Jesus fährt weiter in Johannes 16, Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Oder damals, die Juden, die waren ja in den Synagogen, die hatten dort ihre Gottesdienste gefeiert. Und wenn jetzt da jemand kommt und sagt, jetzt glaube ich an Jesus Christus, er ist der Herr. Ja, was hat das für Reaktionen gegeben? Achtung, gefährlich, denn dann sind die Römer gegen uns, denn die Römer gingen davon aus, der Kaiser in Rom ist Gott. Also wenn jetzt jemand sagt, Jesus ist Gott, das ist schon mal gefährlich. Und zudem, die Juden, die waren ja überzeugt, Jesus, das ist so ein Sektierer, dieser Nazarener da, dem darf man nicht folgen, wir haben das Gesetz des Mose. Und darum, wenn man jetzt an Jesus glaubte, dann wurde man aus der Synagoge ausgestoßen. Und das heißt jetzt nicht nur, ja, ich darf da nicht mehr in den Gottesdienst gehen, sondern das bedeutet auch, dass man das soziale Netz verloren hat. Apostelgeschichte 6 spricht davon, dass die jüdischen Witwen versorgt wurden, denn man kannte die damals schon von der Synagoge, während die heidnischen Witwen nicht versorgt wurden. Man kannte die ja auch nicht. Das heißt, dass die Synagoge war der Ort, wo man nicht nur Gemeinschaft hatte, aufgehoben war, das war auch nahrungsmäßig eine Versorgung, die dort gewesen ist. Und wenn man jetzt rausgeworfen wird aus der Synagoge, dann steht man dann wirklich alleine da. Und dieser Riss kann durch die Familie durchgehen. Ich hatte euch ja schon mal meine Geschichte erzählt, auch von meiner Mutter. Sie hat den Glauben ganz als eng und gesetzlich halt erlebt, sodass sie sich geschützt hat und gesagt hat, all das, was da vom Glauben spricht, stoße ich von mir. Ja, mit 16 Jahren hatte ich mich Jesus zugewandt. Endlich hatte ich so diese Gemeinschaft erlebt. Ah, ich hatte das so richtig aufgesogen, sodass ich gerade gegenteilig reagiert hatte. Alles, was gegen den Glauben ist, stoße ich ab. Und so hatten wir uns 35 Jahre lang abgestoßen, wegen des Glaubens. Und dann plötzlich merkt man, Verfolgung gibt es auch da. Und viele erleben das, wegen des Glaubens. So weit ist es ja vielleicht gar nicht weg. Jesus fährt weiter, 16 Vers 2, es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst. Hör um Himmels Willen. Aber gerade der Saulus, der dann später der Paulus wurde, das war so einer, der war überzeugt, wir müssen die Christen ausrotten, denn die halten das Gesetz nicht mehr. Die sind auf dem falschen Weg. Wenn wir die umbringen, helfen wir Gott. Das war ihre Überzeugung. Und das ist ja das, was man in der Verfolgung erlebt, dass Menschen meinen, doch, das muss man so machen. Aus welcher Prägung dann auch immer. Und Jesus sagt, ja, das wird so kommen. So, jetzt sind wir in einem Umfeld, wo wir das so nicht kennen. Müssen das ja auch nicht einfach sagen, oh, das muss jetzt kommen. Nein, wir sind dankbar für das, was die Reformation vor 500 Jahren in unseren Breitengraden hinterlegt hat. Wir profitieren bis heute davon. Aber weltweit sieht es anders aus. Vers 3. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Naja, solange Jesus da war, dann hat er schon irgendwie geschaut. Hat ab und zu ein Wunder getan, genial. Und jetzt geht Jesus und jetzt sind sie da alleine zurück. Ja klar, der Heilige Geist ist in ihnen, aber wie geht das jetzt weiter? Jesus hat dann etwas später im Kapitel 16,33 gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Alles so Verse, die von der Selbstverständlichkeit sprechen, ja, da ist Druck da. Wie soll es jetzt weitergehen? Paulus hat in der Apostelgeschichte 14, Vers 22 gesagt, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das sind so Verse, die sind so selbstverständlich da. Ja, wir kennen das gar nicht. Aber wenn auf irgendeine Art und Weise Verfolgung da ist, dann ist es normal. Oder da kommt das Kind von der Schule nach Hause. Die Lehrerin hat irgendwie etwas von Gott gesagt, aber wir wissen ja, dass das waren Märchen von früher, Gott gibt es nicht. Und das Kind hat dann vielleicht gesagt, aber wir glauben an Gott, ich gehe in die Kirche. Und das Kind wird ausgelacht. das ist Verfolgung. Und wir als Eltern sollten das dann irgendwie abpuffern. Ja, gar nicht so einfach. Wir haben dann die Geschichte, ich habe den Saulus erwähnt, da lesen wir in Apostelgeschichte 8,1. Es erhob sich aber an diesem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus, gottesfürchtige Männer, und hielten eine große Klage. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Das war Realität. Und natürlich gab es in der Kirchengeschichte dann immer so eine Wellenbewegung. Durch die konstantinische Wende im 4. Jahrhundert ist dann das Ganze mal ein bisschen zurückgegangen. Die Kirche verwässerte dadurch aber auch. Und wenn wir 2000 Jahre zurücksehen, merken wir, gerade dort, wo die Kirche unter Druck gekommen ist, dort wurde sie stark. Oder ein Baum, der immer dem Wind ausgesetzt ist, der bildet Druckholz aus, der wird stark. Und so auch in der Kirchengeschichte. Dort, wo der Druck da ist, bedeutet es eben nicht, die Kirche wird schwach, sondern dann weiß man, woran man glaubt, denn man ist herausgefordert. Dann muss man gut überlegen, will ich jetzt oder will ich jetzt eigentlich nicht. Verfolgung heute. Ich habe einen YouTube-Kanal, dort hat es so 600 Videos drauf, so über biblische Themen. Und da gibt es so Kommentare. Und die einen bedanken sich, dann like ich das. Und gibt es andere, die schreiben dann hin, das ist falsch und es ist so und so. Ja gut, okay, man darf ja anderer Meinung sein. Und dann gibt es aber auch solche, die kommentieren dann echt unter der Gürtellinie. Das sind dann die Kommentare, die ich dann lösche. Und dann denke ich manchmal, und du nennst dich Christ, oh weh. Und dann merkt man, auch das ist eine Art von Verfolgung, die da ist, dort, wo man auch wagt, zu Jesus zu stehen. Und das erleben wir alle. Alle da haben irgendwo schon mal eine Art Verfolgung erlebt. Ja, was machen wir jetzt? Jesus fährt weiter in Johannes 16 und er kommt zu Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ah, es ist dieser Geist der Wahrheit, der da drinnen ist. Jesus ist ja die Wahrheit und jetzt bezeugt der Heilige Geist von Jesus und jetzt macht aber dieser Heilige Geist in uns drinnen etwas. Es ist dieser Geist, der voraussagt, was kommt. Ja, das ist jetzt spannend. Also jetzt erklärt da der Heilige Geist, was ist. Ich nehme da das Beispiel aus Apostelgeschichte 12. Da wurde Petrus gefangen gesetzt. Er wusste, am nächsten Tag komme ich um. So hat man es ihm zumindest gesagt. Aber der Petrus, der wusste von Jesus, erst wenn er alt ist, wird er sterben. Also jetzt konnte er mal ruhig schlafen zwischen den Soldaten, die ihn da bewacht hatten. Er wusste, nee, ich komme morgen nicht um. Er wusste, was kommt. Und gerade das hat ihm jetzt geholfen, diese Perspektive zu haben. Raus aus diesem Kasten, wo man drinnen ist. Es ist eben nicht diese begrenzte Zeit, wo wir jetzt drinnen sind. Nicht das ist das Letzte. Sondern er hatte die Perspektive nach außen, hin zu Jesus. Ähnlich ging es beim Paulus. Wegen seines Glaubens wurde er verfolgt. Er musste sich auf den Kaiser berufen. So fuhr er mit dem Schiff als Gefangener nach Rom. Es kam aber ein Herbststurm. Die dachten schon, wir gehen alle unter. Und dann hatte Paulus durch den Heiligen Geist die Information durch einen Traum erhalten. Ihr werdet alle gerettet sein. Am nächsten Morgen sagt er, komm, wir frühstücken, das hilft uns. Alle sind gerettet worden. Weil er wusste, was ist, war er stark in der Situation drinnen. Und das ist das Werkzeug, das Gott uns gibt. Ja, der Druck ist da. Das wird nicht beschönigt in der Bibel. Aber wir haben den Geist. Und der lebt. Das ist die Verbindung in den Himmel hinein. Das ist der Geist, der spricht, sodass wir trotz allem die innere Stabilität haben dürfen. Wow, was ist der Glaube etwas Stabiles? Und darum lohnt es sich, diesen Geist kennenzulernen, die Schrift kennenzulernen, dass wir innerlich stark sein können, dass wenn Druck da ist, dass wir innerlich aufrecht bleiben. Hey, der Glaube ist so etwas Gutes. Halleluja. Komm, lass uns beten. Lass uns beten, dass wir diese innere Kraft erleben und stark sein können. Vater im Himmel, da sind so viele Menschen und gerade in diesem Tag hören wir davon. Und sie erleben Verfolgung auf eine ganz andere Art und Weise. Aber wir sind jetzt hier und da, heute. Jesus, mach du uns stark, dass wir dich sehen, dass wir dich als Geist wahrnehmen können in uns, dass wir verstehen, was du tust, dass wir verstehen, was du sagst, wo du in die Situation hineinsprichst und wir innerlich stark sein können, weil wir diesen Draht hin in die Ewigkeit, in den Himmel bereits haben. Mach uns stark, Jesus. Und dass wir es auch wagen, uns zu Menschen zu stellen, die zum Beispiel ausgelacht werden. Dass wir für die Gerechtigkeit einstehen können. Gott, gib uns den Mut, gerade weil wir stark in dir sind, auch einzustehen für deine Gerechtigkeit. Dort, wo rechts und links Ungerechtigkeit passiert. Nimm uns mit, Jesus, dass dein Reich stark sein kann.